Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf Sarah Bildau. Sie ist Journalistin, TV-Moderatorin, zweifach Mama und Buchautorin neuerdings. Sie hat ein Buch geschrieben über ein sehr ernstes Thema. Es heißt Mama, kommt der Krieg auch zu uns? Und darüber wollen wir heute sprechen, wie ihr mit euren Kindern vielleicht die geraden, heftigen und ernsten Themen in der Welt besprechen könnt. Ich freue mich, dass wir Zeit gefunden haben und ich freue mich, dass du hier bist, Sarah.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Vielleicht fangen wir damit an. Also, das ist dein erstes Buch. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein ernstes Thema aufzugreifen? War dir das ein Bedürfnis? Hattest du, gab es irgendwie eine Gelegenheit oder irgendwie so ein Moment, wo du dachtest, das muss ein Buch werden, müssen andere wissen?
Ja, das war ein sehr großes Bedürfnis, was aber über die letzten Jahre so entstanden ist, weil meine beiden Töchter, inzwischen sind sie 6 und 11, haben einfach in den letzten Jahren immer mehr kluge Fragen gestellt, wo ich manchmal einfach auch keine Antworten drauf hatte. Jetzt gar nicht inhaltlich, weil viele sagen, ja, du als Journalistin, du beschäftigst dich doch jeden Tag mit Nachrichten, dir dürfte das ja nicht so schwer fallen. Aber das ist was ganz anderes als Mama. Also ich erinnere mich, und diese Szene beschreibe ich auch in meinem Buch, als meine Tochter einfach mal morgens gefragt hat beim Frühstückstisch, so lässig auf dem Stuhl lehnt, Mama, gibt's eigentlich was Neues von den Taliban? Oh ja, Sonntagmorgen. Und wie bist du jetzt in dem Moment auch nicht viel eingefallen? Nee, alles beim Alten. Also, was sagt man da? Du denkst an nichts Böses. Über die Taliban konnte ich ihr dann einiges erzählen und haben wir dann in der Familie geklärt. Das sind dann so Gespräche, die in Erinnerung bleiben, die mich jetzt aber nicht total verunsichert haben. Irgendwann sind die Fragen aber schwieriger geworden. Zum Beispiel, wenn meine Tochter dann zu mir gekommen ist, Mama, kommt der Krieg auch zu uns? Dann ist das natürlich eine Frage, die mich selbst beschäftigt. Diese Sorge trage ich natürlich auch in mir, ob das tatsächlich passieren könnte. Und wenn meine Tochter mich dann sowas fragt, bin ich verunsichert, was jetzt da die richtige Antwort wäre. Und ja, so ist der Gedanke gereift. Mann, ich bin da so unsicher, wie könnte ich denn sicherer werden? Das ist immer sowas, wenn ich in einer Situation unsicher bin, dann versuche ich den besten Weg da rauszufinden. Irgendwie, okay, jetzt recherchiere ich mal, jetzt spreche ich mit Psychologen, Medienpädagogen, mit einer Neurowissenschaftlerin habe ich für mein Buch gesprochen. Also ich bin nicht als Expertin an dieses Buch rangegangen, sondern wirklich als Mama, die sicherer werden wollte im Umgang mit ihren Töchtern, wenn es um solche Themen geht.
Ich kann das super nachvollziehen, weil auch bei uns ist es ja so, ich bin auch Journalistin und Themen liegen immer auf dem Tisch und werden besprochen oder Drehs oder Interviews werden zu Hause besprochen. Jetzt haben wir nun mal gerade eine echt krasse Weltlage. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Jeden Tag gibt es was Neues, über das man sprechen könnte. Man muss sich ja erstmal, bei mir ist es auf jeden Fall so, sich erstmal selber im Kopf filtern. Mein Gott, kann ich jetzt noch die Energie aufbringen, mich damit gedanklich zu beschäftigen? Es ist ja einfach, wir leben gerade echt in krassen Zeiten, ne? Die Welt ist irgendwie so im Umbruch. Und das dann noch zu kanalisieren für die Kinder ist ja echt nochmal ein Riesenschritt. So ganz grundsätzlich bei deinen Recherchen, war irgendwann mal der Punkt, wo du dachtest, boah, ich schreibe das Buch jetzt und versuche mir hier die ganzen Infos zu holen, aber vielleicht wäre es besser, man hält doch ein bisschen was von den Kindern fern, oder denkst du, es ist wichtig, gerade und gut mit den Kindern über diese ernsten Themen zu sprechen?
Nee, im Gegenteil. Nach meiner ganzen Recherche für das Buch bin ich jetzt überzeugter denn je, dass es unglaublich wichtig ist, mit den Kindern über solche Themen zu sprechen. Aber ich habe natürlich auch gelernt, dass es da ganz, ganz große Unterschiede gibt, ob ich jetzt mit einem Kita-Kind darüber spreche oder mit einem Teenie. Also da sollte man, und das habe ich auch im Buch, also auf jeden Fall unterscheiden. Zum Beispiel habe ich gelernt, bis 6 Jahre sollte man die Kinder eigentlich nicht aktiv mit solchen Themen konfrontieren, sondern da geht es eher ums Reagieren, wenn sie irgendwas aufschnappen. Und dann so ab dem Schulalter, dann sollte ich aber schon mal nachfragen. ob die Kinder das Thema beschäftigt. Da kann ich einfach mal so nachfragen, redet ihr da in der Schule drüber oder habt ihr vielleicht da was gehört? Habt ihr zum Beispiel beim Thema Flucht, Migration, Krieg, habt ihr denn neue Schülerinnen oder Schüler aus anderen Ländern, dass man einfach so ins Gespräch kommt? Mhm. Und beim Teenie, ja, da muss man einfach sowieso davon ausgehen, dass die das alles mitkriegen, allein durch die sozialen Netzwerke und so weiter verschaffen die sich ihren Blick auf die Nachrichten. Aber ich halte es auch für nicht realistisch, die Kinder von sowas fernzuhalten. Und diese Diskussion habe ich auch in meinem eigenen Freundeskreis. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Seid ihr Mamis oder Eltern überhaupt? Seid ihr euch da einig?
Nee, null. Also auch da ist es ja total unterschiedlich, wie sind die Kinder, also wie wachsen die Kinder auf, ne? Wir sind eher so ein Haushalt, also in unserer Familie, da gibt's relativ wenig Mythen. Wir versuchen immer, der Sache auf den Grund zu gehen. Und wenn meine Tochter mich fragt, Mama, ich habe das Gefühl, irgendwie könntest du vielleicht der Osterhase sein oder ist das vielleicht der Papa, dann fällt mir das schwer, dazu sagen, dass es ein Hoppelhäschen ist, so quasi. Also deswegen sind wir da eher schon so, nee, bei uns wird wirklich, Fragen werden beantwortet. Und ich würde meine Kinder da auch nicht anlügen, das fällt mir schwer. Aber mir fällt es auch schwer, deswegen finde ich deinen Auftrag sehr wichtig und gut. Wie viel sage ich? Ich will ja auch keine Angst machen, das sind ja echt voll die ernsten Themen. Aber trotzdem muss man es irgendwie besprechen halt, ne?
Ganz genau. Und dann haben wir das auch wieder. Ich will nur noch einmal betonen, dass das nicht nur irgendwie jetzt eine Idee von mir ist oder von uns jetzt, dass es wichtig ist, dass man sowas bespricht, sondern auch die UN-Kinderrechtskonvention sagt, Kinder haben ein Recht auf Information. Mhm. Das heißt nicht, dass man sie überfordern kann, aber es ist wichtig, mit ihnen darüber zu sprechen. Es ist ja auch völlig absurd in unserer digitalen Welt, davon auszugehen, dass die nichts mitkriegen. Irgendwelche Nachrichtenscreens in der Straßenbahn, am Bahnhof. Stimmt. Oder schon in der Kita werden solche Geschichten erzählt bei den Großeltern. Also die schnappen dann so Informationsfetzen auf. Mhm. Und dann können wir als Eltern die ja nicht damit allein lassen, sondern wir müssen die dann an die Hand nehmen und das zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Und gerade wenn sie dann fragen, kannst du auf gar keinen Fall sagen, das ist noch nichts für dich. Nee. Das bringt nichts. Und außerdem, auch nochmal ein Tipp, wenn man sowas sagt, das ist noch nichts für dich, dafür bist du zu jung. Oder auch, du musst keine Angst haben, also das so schnell abtun. Da kriegt man als Kind, das habe ich auch gelernt, noch viel mehr Angst. Oh. Also einmal, weil man vermittelt bekommt, oh, das Gefühl, was ich da habe, ist falsch. Mhm. Und das verunsichert noch viel mehr und gleichzeitig macht es die ganze Sache auch noch viel interessanter.
Mhm, klar, also aber da denke ich jetzt eher an so einen Kontext, wenn so sexuelle Inhalte sind oder wenn es um Sachen geht. Meine kleine Tochter hat mich letztens mal gefragt, Mama, was ist denn eigentlich ein Porno? So, ne? Und da habe ich auch gesagt, das ist jetzt, lass uns jetzt noch nicht drüber sprechen.
Hast du gesagt?
Da habe ich gesagt, lass uns da noch mal ein bisschen warten. Wobei ich eigentlich, das ist jetzt nicht, dass das jetzt das sexuelle Themen ein Tabuthema sind, null, gar nicht. Aber in dem Moment, ich sage das, weil du diesen Satz gesagt hast, lass uns später drüber sprechen, so, ne? Und wenn sie da wieder kommt, werde ich auch drauf eingehen. Normalerweise nicht. Aber ja, manchmal will man das, passt einem das gerade nicht und dann will man das gerade jetzt so ein bisschen wegrücken, ne?
Ja, das ist ja okay. Man muss ja vielleicht noch nicht sofort reagieren. Mhm. Also ich meine, wir sind ja auch nur Menschen. Also vielleicht wollen wir uns auch nochmal zwei kluge Sätze überlegen, was man da antwortet. Aber komischerweise ist solche Themen wie jetzt, wenn meine, die Kleine oder die Große, also die Sechsjährige oder die Elfjährige jetzt mich fragen würde, Mama, was ist ein Porno? Mhm. Da müsste ich wahrscheinlich schlucken. Ich glaube, ich müsste auch erstmal ein bisschen lachen. Irgendwie, was will die denn da von mir wissen? Aber solche Themen oder solche Fragen machen mir persönlich jetzt keine Angst zu beantworten. Mhm. Weil, ja, dann würde ich denen halt erklären, was ein Porno ist. Mhm. Anders ist dann, ja, wenn es dann wirklich so um Krieg, Terror und so weiter, solche Themen geht, die mir selbst Sorgen bereiten.
Was hast du für dich gelernt, wie weit man gehen darf? Also gehen wir jetzt mal in dem Alter auf, von dem Alter aus ab 6, wo Fragen kommen. Da ist ein Interesse beim Kind da und es fragt dich, wie weit gehst du, was erzählst du?
Naja, also die erste Regel, die ich gelernt habe von Psychologen ist, Gegenfragen stellen. Finde ich einen super Tipp. Also wenn dein Kind dann mit einer Frage kommt, stellst du erstmal eine Gegenfrage. Und zwar, aber nicht mit warum, das habe ich auch gelernt. Kinder dürfen warum fragen, Eltern nicht. Mhm. Weil warum willst du das wissen, klingt auch direkt vorwurfsvoll. Stimmt. Also wieso, weshalb, warum ist für uns Eltern tabu. Mhm. Das musste ich mir erst mal merken und dann merke ich auch jetzt, im Alltag fällt mir das manchmal noch schwer, weil ich doch öfter noch mal warum frage und dann ärgere ich mich. Egal. Also wenn mein Kind eine Frage hat, dann stelle ich Gegenfragen. Zum Beispiel, wo hast du denn davon gehört? Oder wer hat dir denn davon erzählt? Dass man einfach in so ein Gespräch kommt und gleichzeitig checkt man dann mal so den Wissensstand ab. Nämlich die Gefahr ist natürlich groß, gerade bei den Jüngeren dann noch, dass du letztendlich viel zu viel erzählst, was die auch überhaupt nicht wissen wollten. Weil in Wahrheit geht es meistens den Kindern um eine Frage. Mhm. Also man muss die Frage hinter der Frage herausfinden. Mhm. Ganz oft steckt ein ganz persönlicher Bezug dahinter. Mama, kann das bei uns auch passieren. Mhm. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Mhm. Und deswegen mit Gegenfragen das rauskitzeln, worum es dem Kind eigentlich geht. Und wenn wir jetzt irgendwie über einen Terroranschlag sprechen, wenn das nur als Beispiel jetzt eine Frage vom Kind gewesen ist. Also aus meiner Erfahrung oder auch wenn im Gespräch mit anderen, ging es letztendlich immer um die Frage, Mama, kann uns das auch passieren? Und auf die Frage muss ich dann antworten.
Was würdest du sagen?
Ich habe gelernt, und das habe ich auch tatsächlich schon mal geantwortet neulich, nach dem Messerangriff in Aschaffenburg, als auch Kita-Kinder betroffen waren, was uns natürlich alle wahnsinnig schockiert hat. Vergleiche ziehen. Vergleiche helfen den Kindern, ihre Situation realistisch einschätzen zu können. Also ich erkläre dann meinen Töchtern, was da passiert ist und dass das ganz schlimm ist. Aber dann würde ich auch sagen, hör mal zu, kennst du irgendjemanden, das ist jetzt ein Beispiel von einer Psychologin, kennst du irgendjemanden, der an einer Pilzvergiftung gestorben ist? Nee, ich auch nicht. Also das ist ganz schlimm, was da passiert ist, aber so unwahrscheinlich, wie dass wir an der Pilzvergiftung sterben, ist, dass uns das wirklich auch passiert. Also man darf nicht leugnen, dass sowas passieren kann, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass einen das dann selbst trifft. Das Gleiche kann man auch mit einem Blitzeinschlag, und das muss jetzt nicht die Pilzvergiftung sein.
Okay, oder ja, oder man könnte vielleicht fragen, kennst du denn jemanden, der ein Messer hat oder sowas? Ne? Also weiß ich nicht, habe noch nie einen gesehen, der mit einem Messer rumgelaufen ist, weiß ich nicht, ob man das vielleicht fragen könnte. Aber dass man es erstmal relativiert und sagt, unwahrscheinlich. Aber wenn das nicht reicht, wenn unwahrscheinlich nicht reicht, wenn die Angst, die Frage danach kommt, ja gut, aber ist ja auch unwahrscheinlich gewesen, ist trotzdem passiert.
Klar, die Angst wirst du nicht ganz nehmen können. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Angst erstmal ernst nehmen, die ist ja da. Du kannst 10.000 Mal sagen, du musst keine Angst haben. Die Angst ist ja trotzdem da. Und hilft dem Kind auch, wenn man selbst zugibt, dass einem das Sorgen bereitet. Also du solltest dein Kind jetzt nicht hier als Kummerkasten benutzen. Dafür sind Kinder wirklich nicht die richtigen Ansprechpartner. Das musst du mit deinem Partner, mit deinen Freunden oder sonst was besprechen, wenn dich die Probleme in der Welt gerade belasten. Aber du kannst als Mutter oder als Vater auf jeden Fall zugeben, hör mal, das macht mir auch ein bisschen Angst, sozusagen so ein Zusammengehörigkeit, Gemeinschaftsgefühl erzeugt man damit, dass das Kind merkt, ich bin nicht alleine mit meinen Sorgen auf der Welt. Das hilft dann auch.
Was ich manchmal merke ist, wenn wir über viele Sachen, die gerade in der Welt sind, das muss jetzt nicht unbedingt Krieg sein, aber zum Beispiel die Entwicklung in den USA und wie Trump reagiert und so, wenn ich das manchmal mit meinen Kindern bespreche, ist das wie so eine neue Normierung, was eigentlich, wie Menschen eigentlich sein sollten. Da kommen manchmal so Fragen, wieso kann ein Mensch sowas machen? Und das ist manchmal so, das ist, finde ich, manchmal so, das erdet so, wenn aus Kindersicht manchmal etwas so für unwahrscheinlich oder für so total bekloppt dargestellt wird und du denkst, ja, du hast völlig recht. Und warum das gerade so ist, ich kann es nicht sagen.
Aber das ist genau die richtige Antwort. Dass man auch wirklich sagt, ich verstehe es selbst nicht. Ich kann versuchen, dir das zu erklären, aber nachvollziehen kann ich das auch nicht. Und ich vermute, dass wir diese Antwort, dass wir selbst nicht wissen, in nächster Zeit oder aktuell häufiger geben müssen. Und das ist auch okay. Wir können oder wir sollten es nach bestem Wissen und Gewissen beantworten, aber dann auch zugeben, sorry, nachvollziehen, warum der sowas macht,
ja. Ich. Jetzt hast du auch in deinem Buch das nach Alter so ein bisschen gegliedert, nach Entwicklungsstufen der Kinder. Und das hast du gerade selber schon angesprochen, die sozialen Medien. Ab irgendeinem gewissen Alter, wenn das erste Smartphone da ist, haben die Kinder andere Informationsquellen. Und zum Teil kommt da auch kommen da Fake News dabei rum. Ne? Kommt da Mist quasi, den man sieht, die keine Informationen sind. ist das dir auch ein Anliegen, da mit den Kindern drüber zu gucken, beziehungsweise ihnen Mittel an die Hand zu geben, um zu schauen, ist etwas eigentlich echt oder nicht?
Absolut, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch. Sind wir mal ehrlich, also soziale Netzwerke sind ja wirklich super Spreader für Fake News. Also ich will die gar nicht verdammen, ich nutze die auch, meine Kinder jetzt noch nicht, aber irgendwann wird das ja so sein. Mhm. Also sind wir ja nicht naiv. wir müssen einfach mit ihnen rechtzeitig lernen oder üben, trainieren. Und so, und da gebe ich in dem Buch auch Tipps, wie man das eben trainieren kann, sie für Fake News zu sensibilisieren. Mhm. Also das heißt nicht nur mit denen drüber reden. Mhm. Zum Beispiel hat ein Medienpädagoge und oder mir so wichtige Tipps gegeben, dass man die Kinder erstmal sensibilisieren kann, indem man ihnen bewusst macht, was Fake News bedeuten können. Zum Beispiel, wenn er Vorträge an Schulen gibt zum Thema Fake News, dann geht er in die Schule und sagt, so liebe Leute, weil jetzt so viele Lehrer krank waren die letzte Zeit, muss Unterrichtsstoff nachgeholt werden und wir führen ab nächster Woche jetzt bei euch an der Schule den Samstagsunterricht wieder ein. So.
Yay.
Da sind erstmal alle Schüler schockiert. Mhm. Und dann löst er das dann relativ schnell auf. Also die 2 Minuten total Schockstarre, wie, da spiele ich doch Fußball und so. Nee, ist jetzt nicht mehr Schule, ist jetzt am Samstag. So. Dann merken die Kinder aber, was Fake News auslösen können. Welche Fake News und was für Gefühle das in einem machen. Also das heißt, die Kinder erstmal für so etwas sensibilisieren. Dann kann man mit den Kindern auch Fake News schreiben lassen. Das fand ich auch einen sehr guten Hinweis.
Stimmt, kreativ werden, ne?
Genau, kreativ werden, weil es reicht nicht. Und dazu komme ich gleich. Es gibt natürlich so einen Handwerkskoffer mit worauf man achten muss bei Fake News. Das habe ich natürlich auch aufgelistet. Quellenangaben und Bilderrückwärtssuche. Ja. Das gibt es alles, das kann man auch nachlesen. Aber wir müssen einen Schritt vorher machen. Und das ist wirklich die Kinder an die Hand nehmen und sagen, hört mal, da ist was. Mhm. Und denen das wirklich nahebringen, dass sie emotional berührt. Mhm. Ansonsten, du kannst dir mal erzählen, dass da ein US-Präsident gibt, der wo man drauf achten muss, was da war und was falsch ist in dem, was er sagt. Mhm. Aber wenn ich mein Kind wirklich mal zum Fake-News-Schreiben ermuntere, also wirklich zum Lügen, was wir ja eigentlich nicht wollen, dass unsere Kinder das tun, also wirklich mal dazu animieren. So. Und dann merkt man, dass sich dann wirklich was bei denen entwickelt, dass sie da auch Spaß dran haben. Inzwischen habe ich das wirklich auch mit meinen Töchtern schon mal ausprobiert.
Gute Idee.
Ja, und dann gibt es natürlich auch online SWR-Fake-Finder oder so. Es gibt einfach so spielerische Sachen, wo man die Kinder ranführen kann und dann wirklich so auf Spurensuche, also so Detektivarbeit. Mhm. Das kann wirklich Spaß machen. Mhm. Und das heißt, wenn die Kinder dann irgendwann später alleine im Netz unterwegs sind. Und später sitzt ja nicht mehr die ganze Zeit daneben, wenn die dann da rumsurfen und in den sozialen Netzwerken. Ja. Aber dass die einfach so eine kleine Alarmglocke haben und wissen, hey, es ist nicht alles wahr, was da steht oder was mir da jemand erzählt. Mhm. Und dafür müssen wir die fit machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist ja auch für uns Erwachsene wahnsinnig schwer.
Auf jeden Fall. Ich weiß noch, wir hatten früher so Rechercheseminare, wie man herausgefunden hat, wie eine Homepage gefälscht ist oder wer, keine Ahnung, da der Urheber ist, Eigentümer ist. Mittlerweile ist es durch die Möglichkeit auch der Bilderfälschung so schwer, was herauszufinden und was echt ist und was nicht. Und das ist auch, also da versuche ich auch so drauf zu achten. Das ist wahrscheinlich auch, weil wir Journalisten sind. Es greift uns ja nochmal ganz anders an, ne, diese Fake News. Dass man darauf achtet, dass die Kinder und Erwachsene, ich merke das auch bei älteren Menschen, bei meinem Vater, der auch manchmal was auf WhatsApp teilt, wo ich denke, das ist Käse. So, also da ist auch nochmal so eine, kommt nochmal ein neuer Bereich. Aber mit diesem Ich finde super mit dem selber Fake News sich ausdenken. Wir hatten jetzt am Wochenende Besuch und wir sitzen hier gerade bei uns in der Küche im Esszimmer und hier ist ein riesengroßes Bücherregal. Und unser Besuch hat gesagt, was glaubt ihr denn, wie viele gelbe Bücher sind hier? Nee, gar nicht. Meine kleine Tochter hat gefragt, sag mal, weißt du denn, wie viele gelbe Bücher wir hier im Bücherregal haben? Und der einfach so, ja klar, 68. Hat er einfach so rausgehauen. Und dann haben die Kinder, oh Moment, das müssen wir jetzt aber mal nachgucken. Und dann haben die gezählt. Und dann habe ich das so ein bisschen kommentiert und dann, guck mal, der hat einfach was gesagt, eine Behauptung. Und ihr recherchiert jetzt. Ihr zählt nämlich die Bücher nach.
Ja, so. Aber so kann man das ja auch in den Alltag einbauen. Ja.
Genau. Und dann hatten die Spaß, die gelben Bücher zu suchen. Und dann die, nee, du, das sind nicht 68, das sind, keine Ahnung, 53. Und dann haben sie ihm das widerlegt. Und dann haben sie aber ihre Beweise gehabt. So. Und dann sowas, wenn ich sowas merke, dann versuche ich da diese Beispiele so klein zu machen.
Genau, aber das ist genau das ist es, was, ne? Das in den Alltag integrieren. Und das muss ja auch nicht alles so ernst sein, sondern das kann echt Spaß machen.
Genau, und das ist ja dann wieder cool.
Ja,
also Fake News ausdenken ist, glaube ich, auch sehr cool. Hm. Was war im Zuge deiner Recherchen und deiner ganzen Arbeit, die du in das Buch gesteckt hast, das Überraschendste für dich?
Das Überraschendste ist, ich glaube, das Überraschendste ist für mich, was aber noch in der Zukunft liegt, wenn ich auf die Teenie-Zeit gucke, dass man sich da, ja, dass man wenig tun kann als Mutter und als Vater und dass man das aushalten muss. Da geht es mehr um das aktive Zuhören. Wurde mir beigebracht von dem Psychologen. Und wenn du mich jetzt nach dem Überraschendsten fragst, ja, vielleicht ist es eher das Schwerste oder ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, weil jetzt bei den jüngeren Kindern habe ich so ein paar gute Tipps an die Hand bekommen, wie, das kann ich machen oder ich kann mit denen aktiv werden oder ich kann denen das erklären. Bei den Jugendlichen ist das so, die wollen gar nicht, dass wir denen so viele Lösungsansätze oder so präsentieren oder sondern da geht es eher darum, ich sage es jetzt einfach mal so, die wollen sich einfach mal auskotzen.
Okay.
Und das dann einfach aushalten. Dass, und das ist mit aktiven Zuhören gemeint.
Okay, dass aber keine Tipps geben dann.
Nee, eher dann zuhören und das aktive Zuhören ist, danach alles zusammenfassen, was die Kinder oder was der Teenager dann gesagt hat. Dass das oder der Jugendliche oder die Jugendliche dann merkt, okay, sie hat mir zugehört und dann kann man selbst auch sicher sein, dass man es richtig verstanden hat, dass das Kind sich einfach mal auskotzen, ausheulen kann über die Welt oder über alles andere, was sowieso gerade im Kopf in dieser intensiven Lebensphase so im Kopf schwirrt. Ja, und das stelle ich mir als eine enorm große Herausforderung vor. Ja.
Definitiv.
Als Elternteil.
Ja.
Ja, und das mit den Kleineren kann man dann gemeinsam so Lösungswege finden zu bestimmten Sachen. Bei den Größeren ist es dann eher, dass man, natürlich kann man mit denen das auch, aber dass man dann eigentlich diese Wege, die Teenies finden, dass man die dann unterstützt, egal was man dann davon hält. Wir hatten da so ein Beispiel im Buch. Wenn jetzt die Klimaangst spielt im, also Klimawandelangst spielt im Teenageralter wohl eine sehr, sehr große Rolle, wurde mir gesagt. Da fängt das erst so richtig an. Vorher ist das noch alles viel zu abstrakt. Wenn sich jetzt der Teenager überlegt, okay, ich will jetzt aber nicht mehr fliegen. So, dann betrifft das natürlich die ganze Familie. Irgendwie, oh ja, Mist, wir wollten jetzt eigentlich in Sommerferien da und dahin, so wie immer. Nee, aber dass man dann vielleicht sagt, okay, auch wenn ich das jetzt für übertrieben halte oder oder wie auch immer, was man für eine Einstellung dazu hat. Ich nehme jetzt aber die Sorgen meines Teenagers ernst. Dann gucken wir mal, was wir anderes machen können. Vielleicht kommen wir irgendwie mit dem Zug hin oder wir finden einen Kompromiss, aber dass man das ernst nimmt. Oder wenn jetzt mein Kind auf Fleisch verzichten möchte. So. Dass man dann jetzt sagt, okay, ich will aber Fleisch weiter essen, das ist auch gut. Man muss sich ja nicht total anpassen, aber das Ganze ernst nehmen. Ja. Egal, was man jetzt wirklich davon hält. Und dann eben auch dafür sorgen, dass zu Hause immer was Vegetarisches im Kühlschrank ist. Und auch das Kind vor anderen verteidigen. Oder man kennt das ja dann so auf Familienfesten oder so, wenn dann der Opa sagt oder die Oma irgendwie, ah, jetzt komm, jetzt stell mich nicht so an. Oder nee, aber dass man da, ja, oder sie will das aber so und das ist völlig fein.
Mhm. Das ist aber auch so das Alter, wo sich die politische Bildung wichtig ist, wo man sich auch selber so, das sind die Anfänge, wo man sich als politischer Mensch wahrscheinlich entwickelt. Ich erinnere mich selber mit 14, wo wir auf die ersten Demos gegangen sind und blau gemacht haben oder so, wo dann Themen plötzlich total wichtig waren. Und klar, Klimakrise, Greta Thunberg, Fridays for Future und so weiter. Bin ich gespannt, aber das wird spannend. Da werden wir auch noch spannende Diskussionen haben.
Absolut. Und das Wichtigste für das Alter ist auf jeden Fall, und das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu den jüngeren Kindern, dann ist man ja, für die jüngeren Kinder ist man ja so der Welterklärer und so. Bei den Teenagern ist das eher Diskutieren über solche Themen, politische Themen, auf Augenhöhe. Hat mir auch eine Psychologin erklärt, es ist totaler Quatsch, die beste Freundin vom Kind sein zu wollen. Ja. Und das sehe ich genauso. Ich möchte nicht die beste Freundin von meinen Kindern sein. Ich bin die Mutter. Aber wenn es um solche Themen geht, sollten wir auf Augenhöhe, also sollten wir plötzlich die Kumpelrolle einnehmen. Denn so fühlen sie sich ernst genommen. Und man sollte den Kindern auch nicht irgendwie, also oder den Teenagern gegenüber so überheblich daherkommen. Irgendwie, ja, wärst du erstmal so alt wie ich. Auch selbst wenn wir das denken.
Okay.
Ja. Irgendwie, das ist ja manchmal dann irgendwie auch, so stelle ich es mir vor, oder ich weiß ja, was ich damals so alles von mir gegeben habe. Natürlich ist das zum Teil dann naiv oder so. Aber ja, dass wir dann nicht als Elternteil da so überheblich daherkommen. Nee. Werd erstmal so alt wie ich, so weise. Oh, oder nee, oh, wenn Gott, du wirst schon noch sehen.
Ja, okay.
Wie es wirklich ist. Nee, sondern ich muss die Argumente mir anhören. Ja, aber ich kann auch meine eigenen Argumente bringen. Klar. Sollte ich auch. Mhm. Und dann wirklich in die Diskussion gehen. Und aber gleichzeitig, damit muss man auch schon früher anfangen, immer betonen, es gibt einfach unterschiedliche Meinungen.
Und klar.
Und ich weiß nicht, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, ob jetzt in der realen oder digitalen Welt, das macht mir echt Sorgen.
Ja. Und das ist auch gefährlich, gerade für die Diskussionskultur grundsätzlich. Richtig. Das hat man ja auch jetzt in den Wahlkampfperioden gehabt, egal mit welchen Menschen man gesprochen hat und man merkt, man ist sich politisch gar nicht einig, dass es schnell hitzig werden kann und dann auch schnell in Gut und Böse und ne, du hast...
Ja, das ging mit Corona los, ne?
Genau, also ging mit Corona los.
Das finde ich Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Und das ist auch so ein persönliches Ziel von mir, dass ich das meinen Kindern weitergebe. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, die Welt ist bunt und ich muss die Meinung auch von einem Freund nicht 100% akzeptieren, aber trotzdem kann es mein Freund bleiben.
Genau. Ja. Ja. Ich habe da heute auch noch einen Spruch zugelesen, der hieß ungefähr so, soll man mit Freunden über Politik diskutieren, beziehungsweise kann man nach einer politischen Diskussion sich von Freunden trennen? Und da war die Antwort so, nicht nach einer politischen Diskussion, aber nach einer Wertediskussion. Also wenn wir wirklich merken, wir haben ja komplett andere unterschiedliche Werte und die sind so krass, dann muss man sagen, okay, dann passt das auch nicht mehr, ne?
Ja, stelle ich mir auch wahnsinnig schwierig vor. Da hatte ich tatsächlich gestern mit meinem Mann eine Diskussion, weil in seinem Freundeskreis da so ein Mann dabei ist, den ich eigentlich auch sehr gerne mag. Aber ja, wo sich seine Werte oder seine Werte passen jetzt nicht mehr unbedingt so zu den meines Mannes oder auch zu meinen Werten oder unserer Familie. Was macht man da? Ich finde es total schwierig. Er trifft sich heute Abend mit ihm.
Ja. Wir haben das so gehabt, auch im Freundeskreis, dass wir abgewartet haben und geguckt haben, wie anstrengend wird es so. Und bis zu einer gewissen Energiequelle kann ich eine Diskussion mitgehen. Und dann muss man irgendwann entscheiden, ist das wirklich so wichtig? Können wir das ausklammern aus der Freundschaft oder nicht? Und dann muss man schauen. Also das ist tatsächlich spannend. Aber wir haben zwei Freunde in unserem Freundeskreis, die sind auf der Kippe, die wissen das nicht, aber die sind auf der Kippe.
Wenn ihr das hört.
Ja, das kann so und so gehen. Aber ich bin bis jetzt noch dankbar für den Austausch,
genau,
weil er macht klug. Also er bringt einen weiter und er ist anstrengend, aber er ist gut. Bis jetzt ist er noch gut. Und mal gucken.
Genau, so sehe ich das auch. Es ist dann nur problematisch wirklich, wenn so demokratische Grundwerte in Zweifel gezogen werden.
Ja.
Und da hört es dann für mich
dann ist
persönlich
Schluss.
Auf. Und ich finde auch, was wir unseren Kindern jetzt vorleben müssen.
Haltung zeigen.
Ja, genau. Und das wird auch in Schulen gesagt. Also man sagt ja auch bei Lehrern und so, die müssen immer neutral sein. Nein, politische Bildung bezieht Position für die Grundwerte der Demokratie.
Das unbedingt.
Ist in Schulen so, das ist sogar schon in den Kitas so und zu Hause allemal.
Ganz genau.
Und was du gerade gesagt hast mit Stellung beziehen, das finde ich auch nämlich noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil da war ich mir, bevor ich das Buch geschrieben habe, auch manchmal unsicher. Wie parteiisch kann ich sein?
Ja.
Gab es mal bei dir auch so Situationen oder bei deinen Töchtern?
Natürlich, also, klar. Also ganz klar. Und ich sage dann, ich sage immer, das ist meine Meinung. Ich wähle die. Das musst du nicht wählen, muss auch kein anderer wählen. Aber ich finde die total überzeugend. Deswegen gebe ich denen meine Stimme. Und also ich versuche das so zu sagen. Das ist meine Meinung. Ich bin davon überzeugt oder ich finde das gut. Muss nicht deine sein.
So. Genau. Aber genau so ist es eigentlich richtig. Also wir hatten mal die Situation, da kam meine Tochter nach Hause von der Schule und das war kurz nach der Hamas-Terrorattacke im Oktober, wo jetzt der aktuelle Nahostkrieg erneut eskaliert ist. Genau. Und dann kamen sie und haben sie in der Schule darüber gesprochen und dann kam sie nach Hause und hat gesagt, du, die Palästinenser, die hatten aber auch einen Grund dafür, die Israelis haben die ja auch nicht gut behandelt, das kann ich schon verstehen. Wo ich so, musste ich erstmal schlucken. Und das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Und ja. da gibt es ja nicht schwarz-weiß und nicht die eine Wahrheit. Und ich bin die Letzte, wirklich die allerletzte, die das Leid der Palästinenser irgendwie in Abrede stellen will. Und was da jetzt alles los ist, ist gar keine Frage. Aber damals, als meine Tochter dann gesagt hat, ja, die Palästinenser, die hatten ja auch echt einen Grund, da bin ich fast so ein bisschen explodiert und habe gedacht, wie kann man denn einen Grund für sowas haben? Mhm. Und ich kam nämlich auch gerade aus der Redaktion und hatte da Bilder im Kopf, was da alles, was für Leid da war. Und für mich gibt es so überhaupt keinen Grund oder keine Entschuldigung für solche Taten, auf beiden Seiten nicht.
Natürlich nicht.
Was wolltest du sagen?
Ich glaube, das ist so was Grundsätzliches. Also wir haben gerade, also wie gesagt, die Welt ist gerade sehr im Umschwung. Wir haben gerade sehr viele Menschen, die polarisieren, wie zum Beispiel Trump oder die AfD oder Putin oder Erdogan. Und ich merke das manchmal bei mir, dass ich das mit dem Volk vermische. Aber nicht alle Amis sind so. Ja, ich habe in England studiert. Ich habe noch einige amerikanische Freunde, die in Jada waren. Und wir haben noch eine Gruppe. Und wir unterhalten uns oft in der WhatsApp-Gruppe darüber. Und einige der amerikanischen Freunde sind bereit, mit uns zu diskutieren. Da haben wir die englische Sicht, die deutsche Sicht und die amerikanische Sicht. Aber es gibt auch Freunde, die sagen, sorry Leute, mit euch rede ich darüber nicht drüber. Mhm. So. Und man darf das halt für sich auch, oder ich merke das bei mir, es sind nicht alle Russen schlecht, es sind nicht alle Amis schlecht, es sind nicht alle Türken schlecht, natürlich nicht. Und es sind auch nicht alle Deutschen schlecht, wir haben auch eine scheiß Geschichte, so, für die wir uns immer noch verantworten müssen. Aber wir sind nicht alle so. Und das versuche ich dann in dem Moment daran zu denken und das mitzusehen. Gerade Palästina, ich habe auch mit ganz vielen Israelis zusammen studiert, weil die auch ganz oft in England Jura studiert haben. Die können das gebrauchen in ihren Ländern. Und wenn ich mit denen Kontakt noch habe, und das ist ja Wahnsinn. Also da gibt es, das ist der, ich glaube, das ist der komplizierteste Konflikt der Welt. Der hat so krasse Wurzeln noch in vor so vielen Jahren. Das ist unlösbar, glaube ich, wenn jemand da mal die Lösung findet, das wäre toll. Oder wir müssten noch ein Land irgendwo auf der Welt machen. Also ganz schwierig so. Aber
aber wie redet man dann mit den Kindern darüber? Ich bin in dem Moment irgendwie so ein bisschen explodiert, was natürlich blöd ist.
Gut, so. Aber in dem Moment war es deine Gefühlsruhe.
Genau. Punkt. Aber ich habe einfach jetzt für mich gelernt oder aus den Gesprächen mit den Psychologen jetzt zu dieser Thematik, es ist schon wichtig, dass wir unsere eigene Position uns deutlich machen. Mhm. Also, dass wir als Eltern Stellung beziehen. Mhm. Wir sind so eine Art Leuchtturm für unsere Kinder. Ja. Das gibt Sicherheit, das gibt Orientierung. Die wollen wissen, wie stehen wir dazu. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber, und da machst du ja alles richtig, sagen, das ist meine Meinung. Mhm. Es gibt aber noch ganz viele andere dazu. Klar. Und ich muss meine Meinung begründen, warum ich das so sehe. Mhm. Ich habe die und die Argumente dafür, die ich ziemlich gut finde, aber andere sehen das eben anders. Ja. Und das muss ich genau so erklären. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen, meine Kinder in dem Alter jetzt 6 und 11, die würden das dann erstmal übernehmen.
Natürlich.
Also denn ich bin der Leuchtturm insofern, dass sie mir das dann wahrscheinlich nachplappern beim nächsten Mal. Oder
ist ja, so.
Im Teenager-Alter wird das, was Mama und Papa da sagen, auch zu solchen Themen, würde aber erstmal in Frage gestellt. Ja. Und das ist auch richtig so. Mhm. Und die setzen sich dann eben anders damit auseinander. Ja. Und das ist auch okay. Wir sind zwar immer noch Leuchtturm, aber...
Genau. Ja, ja, definitiv. Und wir freuen uns ja auch auf die neuen Ideen und Impulse. Vielleicht kommen da dann hoffentlich, weltverbessernde Maßnahmen, was auch immer, neue Ideen. Aber ich habe noch eine andere Frage, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Bilder. Gerade wenn wir zum Thema Krieg sprechen, gibt es ja sehr heftige Bilder zum Teil, wenn man sich die anguckt in der Berichterstattung. Was ist dein Rat mit Kindern auch, das anschauen? Und wenn ja, wann oder gar nicht?
Bilder sind nochmal einfach viel heftiger, als wenn wir jetzt mit denen darüber sprechen oder irgendwas lesen. Mit Bildern wäre ich wirklich zurückhaltend. Mhm. Und da waren auch einige Freunde verwundert, wenn ich sage, also ich moderiere die heute Nachrichten, ich würde aber nicht wollen, dass meine Kinder das gucken. Mhm. Weil das sind Nachrichten für Erwachsene. Mhm. Also klar zeigen wir bei den Heute-Nachrichten auch nicht oder dürfen wir und wollen wir auch nicht alles zeigen. Da ist ja immer so dieser Zwiespalt. Wir wollen das Leid transportieren. Wir wollen sagen, wie die Situation wirklich ist. Aber du kannst natürlich jetzt keine Toten in Nahaufnahmen und so. Also da passen wir schon auf. Und trotzdem würde ich das meine Kinder in dem Alter noch nicht schauen lassen. Mhm. Aber es gibt ja Alternativen. Es gibt ja wirklich Alternativen. Die erste, die mir einfällt, ist natürlich Logo. Da habe ich im Buch auch ein Gespräch mit der Redaktionsleiterin geführt, die da nochmal ganz anders drauf achten. Bei der Bildauswahl, was können Kinder, Gehirne verarbeiten? Mhm. Ja, und Logo ist jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Es gibt noch ganz viele andere, auch bei der ARD. Ja, aber...
Das ist schwierig, ne?
Ich finde es wahnsinnig schwierig, aber das habe ich eben auch gelernt. Bilder oder... Ja, das verändert wirklich was im Gehirn. Gerade bei Kindern geht das nochmal schneller als bei den Erwachsenen, weil jede schlechte Nachricht macht in unserem Gehirn auch etwas und verändert unser Gehirn. Mhm. Und bei Kindern geht das nochmal schneller. Deswegen mit solchen Bildern wäre ich vorsichtig, lässt sich nicht überall verhindern, ist so. Ich erinnere mich da an eine Situation letztes Jahr. Da war ja EM und meine Kleine im Deutschland-Trikot ist da trötend rumgelaufen und wir haben das zu Hause geguckt mit Freunden und dann in der Halbzeitpause kamen halt die Nachrichten. Das weiß ich als Journalistin, das weiß ich auch als Zuschauer, dass da die Nachrichten kommen, habe ich aber nicht drüber nachgedacht. Und da war dann, ich weiß gar nicht mehr, wo es jetzt war, ich vermute Ukraine, zerstörte Häuser und so, und meiner Kleinen ist wirklich die Tröte aus dem Mund gefallen und hat gemeint, oh Mama, guck mal. Mhm. Wo ich so, oh. Ja, und da hat es mich schon irgendwie so ein bisschen geärgert, irgendwie, dass ich da nicht mehr drauf geachtet habe, was sie da sieht. Aber vor solchen Situationen wird man sie auch nicht immer beschützen können. Mhm. Also
das. Und ich denke auch da wieder, je älter die Kinder sind, desto, keine Ahnung, ich bin da nicht so wirklich firm drin, aber es gibt ja auch Computerspiele, die sich auch mit Kriegsführung und so weiter beschäftigen, wo dann auch heftige Bilder sind, die in einem Spielekontext sind und so weiter. Ne? Da wird es dann wahrscheinlich nochmal eine andere Diskussion geben, das ist echt, das ist wirklich echt und das ist halt nicht echt. Ja, aber so, dein Fazit für dich. Wie fühlst du dich jetzt nach der Arbeit zu deinem Buch sicherer und womit gehst du jetzt, mit welchem Gefühl und mit welchem Tipp gehst du jetzt besser in Gespräche oder wenn Fragen kommen, wie zum Beispiel, was eigentlich mit der Taliban ist?
Ich fühle mich sicherer dadurch, dass ich weiß, zum Beispiel, worüber wir vorhin gesprochen haben, was wirklich No-Gos sind. Mhm. So diese Wörter nach diesem Warum-Fragen und mit diesen Gegenfragen stellen. Also ich fühle mich sicherer im Umgang und ich bin mir sicher, dass es richtig ist, dass ich mit ihnen drüber spreche. Das ist eigentlich so die wichtigste Botschaft für mich, dass das der richtige Weg ist. Dass ich das nicht nur vom Mama-Gefühl her sage, sondern dass das eben Psychologen, Pädagogen auch als den richtigen Weg sehen, wie wir unsere Kinder in dieser schwierigen Weltlage oder durch diese schwierige Weltlage navigieren. Mhm. Und was ich auch noch daraus nehme, dass es nicht nur darum geht, dass wir mit den Kindern über diese Themen sprechen, sondern ganz, ganz wichtig, dass wir ihnen trotz der schlechten Nachrichten Hoffnung geben. Und das heißt, wir müssen im Gegensatz zu den schlechten Nachrichten in der Welt, müssen wir für positive Nachrichten im eigenen Umfeld sorgen.
Ja.
Das heißt, wenn jetzt der Ukraine-Krieg meinem Kind Angst macht oder beschäftigt, dass ich dann schaue, okay, was können wir da machen? Wir haben zum Beispiel, sind durch die Kinderzimmer gegangen, welche Spielsachen kannst du abgeben, und haben Spielsachen gespendet oder man kann Flohmarkt, es gibt ja schon einiges. Oder das eine Beispiel nenne ich auch gerne, weil ich das echt eine coole Aktion finde. Mehrere Städte verleihen kostenlos Paddelboote, wenn du Müll aus dem Gewässer fischst. Das finde ich einfach super. Da, das gibt den Kindern oder Teenagern an die Hand irgendwie, ich kann was machen, ich bin nicht ganz hilflos, auch wenn es nur ganz klein ist, weil da habe ich auch schon Meinungen, ja, was soll denn das bringen? Und irgendwie, ja, das ist ja eine Illusion. Nee, wir sind aber alles Wesen, die sich dadurch besser fühlen, ja, wenn wir ein bisschen Einfluss haben. Natürlich können wir nicht den Nahostkonflikt beenden. Wir können nicht irgendwelche Pandemien beenden, Ukraine-Krieg oder was auch immer. Aber wir können schauen, was wir im Kleinen tun können.
Können wir.
Und das eben unseren Kindern vorleben. Und ein Punkt noch, wenn du mich nach meinem Fazit fragst, ist auch, es geht ganz viel darum, was wir unseren Kindern vorleben. Das heißt, bevor das alles, was wir hier besprochen haben jetzt in dem Podcast, wie wir mit unseren Kindern und so weiter darüber sprechen und ihnen auch Hoffnung geben können, ich muss erstmal auch damit klarkommen. Weil die Kinder merken sofort, und das können wir gar nicht verhindern, wenn mich das zu stark belastet, wenn das unseren Alltag zum Beispiel einschränkt. Und da kenne ich auch einige im Freundeskreis und auch ich selbst, die ja wirklich auch beruflich viel damit konfrontiert ist. Ich muss auch aufpassen und ich muss meine Wege finden, um mir Auszeiten zu verschaffen von den schlechten Nachrichten dieser Welt.
Definitiv, damit wir stabil bleiben, genau, zuversichtlich bleiben und das und einfach in unserem Leben, in unserem Mikrokosmos weiterleben können und schöne Sachen machen können und Hoffnungen machen können. Und ich finde das mega, auch diese kleinen Sachen, ich finde, die sind überhaupt nicht unwichtig, weil das ist Selbstwirksamkeit. Wir können alle etwas tun oder wir können uns, ich weiß, dass meine Tochter, als wir die ersten Kinder aus der Ukraine an der Grundschule hatten, hat meine Tochter gesagt, oh Mann, wir haben leider gar keinen bekommen, aber die Nebenklasse hat zwei. Ich hoffe, dass wir auch...
das war bei uns auch, genau, das hat mir meine Tochter damals auch erzählt. Oh Mann, die B hat einen bekommen. Ich weiß,
ja gut. So, also einfach wie schön, also was für eine schöne Reaktion halt so, ne? Und das auch. Und ja, ich kann mein Gewässer schön machen. Ich kann hier was sauber machen. Ich kann gucken, dass ich, keine Ahnung, die Glasflaschen benutze etc. Also das gibt es und das ist wichtig, weil nur so werden wir auch weiterkommen. Sonst können wir uns alle direkt, keine Ahnung, einschließen. Und
ja, genau. Was wäre die Alternative?
Es gibt keine. Also ja doch, dass wir alle depressiv zu Hause sitzen und das geht nicht.
Ja, aber dann sind wir keine tollen Vorbilder für unsere Kinder.
Und so werden wir auch nicht glücklich.
Genau.
Ja.
Und dem sollten wir versuchen, entgegenzuwirken, so gut es eben geht.
Ganz lieben Dank, Sarah, für deine vielen tollen Tipps, für die vielen schönen Erklärungen, Erzählungen. Du hast uns an die Hand genommen und danke für dein Buch. Ich sag nochmal, Mama, kommt der Krieg auch zu uns. Sehr lesenswert für alle Altersgruppen, gut erklärt und ich glaube, da kann man sich wirklich sicherer fühlen. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Ich danke euch auch fürs Zuhören. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag gerade, wo ihr uns gerade zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es bitte gerne weiter. Hinterlasst ein paar Sternchen oder einen schönen Kommentar. Wir freuen uns. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Und jetzt erstmal, alles Gute, einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Mamas, gerade ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.